Heute Abend lese ich Römer Kapitel 13, Vers 11. Römer 13, Vers 11 und 12, die zwei Verse zuerst einmal als Einstieg. Und das tut, derweil ihr in der die Zeit erkennt, nämlich die Stunde, da ist aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als je zuvor, als je zu irgendeiner anderen Zeit, sogar zu der Zeit, als ihr gläubig wurdet sogar. Also wir müssen uns das vorstellen, sind wir schon 2000 Jahre in der Zeit vorausgegangen und wir sind ganz nahe an der Wiederkunft Jesu. 6000-jährige Menschheitsgeschichte. Die Nacht ist vorgerückt, sagt Paulus, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Also wir sind in der Zeit weit voraus. Und ich trete diesen Beweis mit Gottes Hilfe an. Heiliger Geist, du möchtest uns helfen, dass wir dein Wort verstehen und was wir hier über Entrückung, über die Endzeit sagen und so weiter, das muss von deinem Geist uns verklärt werden. Heiliger Geist, öffne unser Verständnis, öffne unsere Augen, unser Herzen, unseren Glauben, so dass wir deinem Wort folgen können und auch salbe meine Lippen, damit ich dein Wort hier heute Abend verkündige. Amen. Wir stehen an der Schwelle, wo sich die Worte Jesu erfüllen. Matthäus 24 und so weiter. Die Stunde ist aufzustehen, sagt uns hier Wort Gottes. Die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nahe herbeigekommen. Das sind Worte Gottes. Das sind Bibelworte. Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird Satan unter eure Füße stellen. Und zwar in Kürze. Das heißt nicht, wenn Gottes Kinder jetzt kommen, ich habe den Teufel unter die Füße. Zu früh. Du freust dich zu früh. Und deshalb kriegen wir so viele Hiebe und so viele Probleme, weil wir uns zu früh freuen, wenn Jesus gekommen ist. Deshalb ist, wir haben eine Notwendigkeit, dass Jesus wiederkommt. Wir haben eine Notwendigkeit für die Entrückung, dass alles unter unsere Füße gestellt wird, und zwar bei der Wiederkunft Jesu. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Wir müssen uns vorstellen, Paulus hat es nach Golgatha, nach Pfingsten geschrieben, nach Ostern geschrieben. Also wenn das so gewesen wäre, wenn mit Golgatha alles erledigt worden wäre, hätte diese Stelle nicht schreiben müssen oder können. Dann hätte er sagen, der Herr hat schon alle Mächte, den Satan unter eure Füße bereits gelegt. Aber das ist nicht der Fall. Wir brauchen die Wiederkunft Jesu. Und wisst ihr, ich habe eigentlich so in der Vorbereitung so viel Freude an der Wiederkunft Jesu bekommen. Wir sollten sogar beten, komme bald, Herr Jesus. Wir sollten beten, damit das Vaterunser schneller erhört wird. Dein Reich komme. Das Reich Gottes ist noch nicht da. Ich habe festgestellt, dass in der katholischen Kirche, die katholische Kirche hat nichts über Entrückung in ihrer ganzen Liturgie, in ihrer ganzen Auslegung, nicht einmal im Katechismus. Da findest du nichts, obwohl es in der Bibel drin steht, obwohl sie 1. Thessalonicher haben, aber sie erwähnen nichts. Warum? Die katholische Kirche glaubt, das Reich Gottes ist mit hier auf dieser Erde bereits gekommen. Vatikan, Papst und so weiter, das Reich Gottes ist bereits da. Also das Reich Gottes ist noch nicht da. Wir haben noch so viel Böses, noch so viel Negatives in dieser Welt, so dass das noch gar nicht der Fall sein kann. Satan wird unter unsere Füße gestellt werden in Kürze. 1. Korinther, ich werde heute eine ganze Menge Bibelstellen nehmen, die ihr dann nachher nachlesen sollt. Und ich möchte euch nichts verzapfen. Ich sage verzapfen bewusst oder erzählen oder vorgaukeln, was sich nicht mit dem Wort Gottes deckt. Weißt du, es gibt so viele Leute, die irgendetwas erzählen. Ich glaube, ich fühle, ich nehme an. Ich nehme nichts an und ich glaube nichts und ich fühle auch nichts. Ich weiß, es steht geschrieben. Und genau das ist, was zählt, was geschrieben ist. Nicht, was eine Kirche, eine Gemeinde, eine Religion lehrt, sondern was sagt das Wort Gottes. Und wir sollen uns immer auf das Wort Gottes berufen können. Wir erkennen die Zeichen der Zeit, aber das ist nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, was sagt die Schrift dazu. 1. Korinther 1, Vers 7 und bis 8. So dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Das schreibt der Paulus lang nach Pfingsten an die Korinther. Dass sie warten sollen auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, dass er erscheint. Der wird euch auch festhalten bis ans Ende und erhalten, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also ich muss mich keine Sorge machen. Schaffe ich die Entrückung, komme ich mit, komme ich nicht mit. Ich werde dabei sein, weil die Gnade Gottes mich festhält. Nicht ich halte mich fest. Genauso, und die Toten werden in Christus auferstehen und wir, die wir leben, wir werden verwandelt und ihm entgegengerückt werden in der Luft. Der Tote kann nichts mehr tun. Der ist auf die Gnade Gottes angewiesen. Und auch der Lebende kann nicht viel tun. Er ist auch auf die Gnade Gottes angewiesen. Wir werden von Gott durchgebracht, hinübergebracht, aber das morgen. 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Und darum ist es so wichtig, in die Versammlung zu gehen. Darum ist es so wichtig, Wort Gottes zu hören. Darum ist es so wichtig, das prophetische Wort zu haben, auf das prophetische Wort zu achten. Denn ihr tut wohl, dass ihr auf das prophetische Wort achtet, schreibt Petrus. Hebräer Kapitel 10, 25. Und nicht verlasst eure Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht, der Tag Christi. Wir sollten also, wenn wir merken, jetzt ist zum Endspurt, jetzt geht zum Endkampf, jetzt geht zum Letzten. Jetzt sind die Schritte wichtig. Bei 10.000 Meter Lauf hat mein Sportlehrer gesagt, weißt du, die übrige Zeit kannst du einfach zögern und mitlaufen und so weiter. Aber in der letzten Runde, da musst du alle Register ziehen. Alles zusammennehmen und dann, es geht ums Ganze. Und hier, je mehr ihr wisst, dass der Tag sich naht. Der Tag der Rückkehr und der Erscheinung Jesu Christi naht sich. Und ich möchte euch ermutigen, auf die Zeichen der Zeit zu achten. Jesus sagt, lernt vom Feigenbaum. Wenn es Blätter gewinnt, dann wisst ihr, die Zeit ist reif, die Zeit ist nahe. Hebräer Kapitel 10, Vers 37. Hier schreibt der Schreiber, denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll. Und er wird nicht ausbleiben. Weißt du, wir haben schon so viele prophetische Worte gehört, so viele Bücher wurden über Prophetie geschrieben. Und manche Leute sagen, wo ist das? Hier sagt uns Wort Gottes, es wird nicht ausbleiben. Was Gott zugesagt hat, die Wiederkunft Jesu bleibt nicht aus. Auch wenn etwas länger ist. Auch wenn die klugen Jungfrauen und die törichten Jungfrauen zusammen eingeschlafen sind. Und der Bräutigam verzog. Es bleibt nicht aus, er kommt. Der nur noch über ein kleines. Und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Über ein kleines. Wie viel ist das Kleine? Wie lange dauert das Kleine? Jakobus Kapitel 5, Vers 8 bis 9. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Darum muss man in die Versammlung gehen. Da wird man motiviert. Da tankt man auf. Da wird man gefüllt mit Worte Gottes, ermutigt. Seid nun auch geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Das Kommen des Herrn ist nahe. Was es auch immer bedeutet. Ich werde nachher noch darauf eingehen. Das Kommen Jesu ist nahe. Wir stehen vor dem größten Ereignis der Weltgeschichte. Es sind Werke Gottes, es sind nicht unsere Werke. Die Werke Gottes sind, Gott sandte Jesus. Die Werke Gottes sind, und er hat ihn von den Toten auferweckt. Und es gab den Heiligen Geist, das sind Werke Gottes. Ich werde den Vater bitten und er wird den Heiligen Geist, den Tröster euch senden. Und er hat ihn in den Himmel genommen, Jesus. Jesus ist nicht selber hochgesprungen im Himmel, sondern der Heilige Geist, oder die Gegenwart Gottes war so stark und er wurde den Jüngern entrückt vor den Augen. Und das letzte große Werk, das noch aussteht, ist die Entrückung der Gemeinde Jesu. Jesus konnte seine Jünger noch nicht in den Himmel mitnehmen. Warum? Weil ihr noch nicht den Heiligen Geist hatten. Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet, bis ans Ende der Welt. Und dann sollt ihr meine Zeugen sein. Und eines der Endzeitzeichen ist, dass das Evangelium der ganzen Welt gepredigt wird. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ich komme nachher darauf zurück. Jakobus Kapitel 5, Vers 8 bis 9. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Und jetzt kommt's noch. Seufzt nicht wieder einander. Leute, verzettelt euch nicht. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Zankt euch nicht, beschäftigt euch nicht mit dem bürgerlichen Kleinkram und all dem drumherum, das irdische Sachen. Wem gehört das? Wer hat das gesagt? Wer hat das gemacht? Und. Vergiss den ganzen religiösen Schmarrn. Schau nach oben, eure Erlösung naht sich. Verzettle dich nicht in vergänglichen Sachen. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Das Gericht steht vor der Tür, auch für die Gläubigen. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 7 und Vers 17. Das sind göttliche Verse, 7 immer am Schluss. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wann hat die Endzeit angefangen? Nicht 1948 und nicht 1967, wo Jerusalem eingenommen wurde. Mit Pfingsten hat die Endzeit angefangen. Die Endzeit läuft bereits 2000 Jahre, Leute. Also wenn wir denken jetzt Endzeitpredigt, diese Endzeitpredigt ist vielleicht jetzt der Schluss der Endzeitpredigt, was ich bringe. Aber die Endzeit hat mit Pfingsten bekommen. Und da spricht der Petrus vom Joel, was alles an Zeichen geschehen wird, an Sonne, Mond und Sterne etc. Das alles geschah, als Jesus gekreuzigt wurde. Die Sonne verfinsterte sich und das ist nicht normal. Eine normale Sonnenfinsternis dauert 8 Minuten und ist alles vorbei. Aber hier 3 Stunden Sonnenfinsternis. Da begann die Endzeit. So, nur nebenbei, die Endzeit begann damals, das Ende aller Dinge ist gekommen. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Also wir sind in der letzten Zeit, sind wir die letzte Generation? Ich komme nachher, keine Sorge. Ich muss aber zuerst mal vorplänkeln, also vorarbeiten, mich vorpirschen, sich ranschleichen ans Thema. Das Ende aller Dinge ist gekommen, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Und dann Vers 17, denn die Zeit ist nahe, das Gericht fängt am Hause Gottes an. Das Thema, Jesus kommt wieder, ist nicht ein Thema für die Straße draußen. Gott hat mich belehrt, ich war auch mal so dumm und ich lerne auch immer noch was dazu. Okay? Ich habe Plakate verklebt, fast 1000 Plakate in Stuttgart verklebt, die ganze Stadt zugeklebt. Und so weiter, dass der Journalist am nächsten Tag morgen sagte, wir wissen nicht, was in der Stadt heute Nacht los war. Man kann nicht einmal mehr gerade über die Kreuzung gehen, ohne zu lesen, Jesus kommt wieder. Und ich habe gefreut. Und weißt du, in dieser ganzen Freude und Begeisterung hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Johannes, das Thema, Jesus kommt wieder, ist nicht ein Thema für die Straße. Ich sage, aber Herr, ich habe so viele Plakate verteilt, fast 1000 Plakate verklebt. Muss ich das vorstellen mit meiner Jugend. Und so weiter. Und der Herr sagt, das ist nicht ein Thema für die Straße. Jesus kommt wieder. Eigentlich ist er schon gekommen. Er ist mitten unter uns, wo 2 oder 3 zusammenkommen. Nicht ein Thema für die Straße. Es ist ein Thema für die Gemeinde. Ein Thema zur Heiligung. Macht euch bereit. Alle Zeit bereit. Tag und Stunde wisst ihr nicht, wann er kommt. Immer Zeit bereit. Also es ist ein Thema für die Gemeinde. Und für die Welt ist das Thema, er ist bereits gekommen. Er ist bereits gestorben. Er ist bereits da gewesen. Das ist das Thema für die Welt draußen als Evangelist. Aber ich dachte, Jesus kommt bald wieder. Man lernt, das ist die Bibelschule, die Praxis, wenn der Heilige Geist nachher einen in die Schule nimmt. Denn die Zeit ist da und das Gericht fängt am Hause Gottes an. An der Gemeinde, an die Gläubigen. Die werden ausgerichtet. Was hast du jetzt erzählt? Was hast du den Leuten da gesagt? Was hast du gemacht? Alle Schreiber der Bibel, durchweg, alle Schreiber der Bibel sprechen von der Wiederkunft des Herrn. Alle, auch das Alte Testament. Und wir wollen hier feststellen, sind wir die letzte Generation oder nicht? Psalm 90, Vers 10. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Also das Leben eines Menschen währt 70 oder 80 Jahre. Sind wir die letzte Generation? Und wir müssen sehen, dass Gott, wie hat Gott eine Generation gerechnet? Und Gott hat eine Generation mit 40 Jahren gerechnet. So lange war die alte Generation in der Wüste damals, als sie nicht glaubte an Gott. Wir haben eine Generation, wir sehen auch, wie Gott Generation gerechnet hat. 400 Jahre war Israel in Ägypten, 10 mal 40. Weil da Sünde passierte, weil 10 Söhne Jakob sich versündigt hatten an Josef. 10 Söhne haben sich an Josef versündigt und für die 10 Söhne 40 Jahre. Jeder 40 Jahre mal 10. Das ist die Geschichte, der Hintergrund. Gott hat Moses 3x 40 in die Schule genommen, zusammen 120. Wir sehen also diese 40 überall versteckt, also im Prinzip Gottes. Solange gewährte Gott Gnade der Stadt Ninive. Jonas soll in die Stadt gehen und sagen, noch 40 Tage und die Stadt geht unter. Die Stadt tat Buße und 120 Jahre später ging Ninive unter. Geschichtlich nachweisbar. Noah baute 120 Jahre an der Arche, 3x 40. Die Könige Saul, David und Salomo regierten jeweils 40 Jahre. Und Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles sich erfüllt. Und das steht hier, das könnt ihr nachlesen, muss ich selber noch gucken, in Matthäus 24. Und dann heißt es, lernt auch aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum, sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treibt, wisset ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr das alles seht, dass das Ende vor der Türe steht. Nicht, dass das Ende gerade da ist, es steht vor der Tür. Das Ende wird kommen. Das heißt, es wird eintreten. Es wird passieren, das Ende. Amen, ich sage euch, wahrlich, er betont es jetzt noch. Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand. Auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn, sondern der Vater nun. Und darum die Botschaft, so seid nun wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Der Tag, nicht das Jahr und nicht der Monat, an welchem Tag der Herr kommt. Interessant ist, dass hier nur zweimal in der Bibel das Wort Genia für Generation vorkommt, in der griechischen Bibel. Wir haben also unfehlbare und untrügerische Zeichen von dem, was Jesus hier gesagt hat. Diese Generation, die das sieht, Matthäus 24, was so nacheinander passiert, dieses Anzeichen, Erdbeben, Katastrophen, Naturkatastrophen, Hungersnöte etc. Gräuel an der heiligen Stätte, Verwüstung an heiliger Stätte. Wenn ihr das sieht, wer das erlebt, und dann Lukas spricht von der Zeit der Nationen, wenn die Zeit der Nationen zu Ende ist, bis die Zahl oder die Zeit der Nationen vorbei ist. Und das ist das Wort Genia, das dort verwendet wird. Wir haben ja Generationen, wir haben für alles mögliche Generationen. Deshalb, das Wort Generation muss man definieren hier ein bisschen. Wir haben Kriegsgeneration, wir haben Nachkriegsgeneration, Opa erzählte Enkelin, wie man früher da trockenes Brot gegessen hat, so diese alte Generation, oder wie man auf dem Schwarzmarkt Zigaretten gekauft hat und Kaugummis getauscht hat und Wintermäntel und so weiter geschachert hat und wir um Brot gebettelt hat. Wir haben, das ist Generation. Ist das auch gleichzeitig ein Abschnitt? Das Wort Generation ist sehr definierbar. Mit dem Abwurf der ersten Atombombe in Hiroshima begann das Atomzeitalter. Auch eine ganz neue Phase. Die Japaner sagen es christliche Bombe, weil die Amerikaner es abgeworfen haben. Dann haben wir die 68er Generation. Wir erleben jetzt die Frucht, die Resultate der 68er Generation, den Gang durch die Instanzen. Dann den Herbst 67, diese 60er Jahre sind sehr kritische Jahre in der Geschichte gewesen. Da sind so viele Dinge, ich werde hier den Beweis antreten, dass es kommt. Da muss er lauter drehen dann. So, jetzt, okay. Mit dem Musical Hair 1967 begann das Wassermann-Zeitalter mit dem Aquarello-Song dort in diesem Musical. Und dann kam das Wassermann-Zeitalter für die New Age-Leute, Esoteriker. Und so weiter. 1967 oder 68, 69, so weiter, oder 65, dieses ist ein Schnittjahr. Jerusalem wurde eingenommen zum ersten Mal nach 2000-jähriger Geschichte von Juden, als dieser Sechstagekrieg war. Und dieses Jahr ist ein sehr starkes Jahr. Da passierte so vieles in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Das New Age-Zeitalter mit dem Musical Hair. Dann haben wir noch diese 89er Generation, die Generation nach dem Fall von der Mauer. Da musst du den Leuten erklären, was die Mauer überhaupt nochmal gewesen ist. Wo die stand, so diese Zwischengeneration. Wir sprechen von der Fernsehgeneration, die nur noch am Schalter sitzt und klippt. Computergeneration, das ist schon ganz schlimm, diese Computer, die wachsen alle Jahre da, neue Computer. Generation ist so etwas wie Klasse oder Schicht auch, wenn wir vor der Bibel stehen. Eine Generation existiert nicht in einem physischen Sinne, ihre Grenzen sind verschiebbar und der Generationenbegriff ist ein großer Vereinfacher. Man sagt Generation, diese Generation wird nicht vergehen. Wie lang dauert eine Generation? Also praktisch so ein Menschenalter. Es gibt diese biologische Generation, die ist sehr individuell. So die Geschlechterfolge, Großeltern, Eltern und dann die Kinder, die Enkel. Dann gibt es die historische Generation. Wir haben das in Matthäus Kapitel 1, Vers 14. Interessant, weil es fängt mit der Generation an. Das Evangelium fängt mit den Generationen an. Hört auch mit diesen Generationen auf. Matthäus 1, 14. Da heißt es im Ganzen also von Abraham bis David sind 14 Generationen. Bis zur babylonischen Gefangenschaft sind wieder 14 Generationen. Und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Jesus sind wieder 14 Generationen. Also die Bibel arbeitet sehr mathematisch. Und sehr präzise, sehr genau, 14 Generationen. Das heißt, so alle 14 Generationen ist was Besonderes passiert. Die Zahl 14 entspricht der Zahl, also der hebräischen Buchstaben, wenn man nimmt, David 4, 6 und 4, also entspricht 14 der Zahl der Namen David. Und Jesus kam, um die Hütte Davids aufzurichten. Also Matthäus schreibt den Juden, die Juden wissen, was Zahlensymbolik ist, arbeitet auch mit den Buchstaben, Bedeutung der Buchstaben, Bedeutung der Namen. Ist einfach eine Verkündigungsform, diese 14 Generationen. 14 Generationen stehen immer in einem Zusammenhang hier mit dem Tempel auch gleichzeitig, mit dem Bund Gottes. Die Stiftshütte, Salomonische Tempel und dann der zweite Tempel, der nach von den Makkabäer und so weiter nach Nehemia und nach Makkabäer weitergebaut worden ist. Und dann Jesus, er sagt, diesen Tempel kann ich abreißen und wieder aufbauen in 3 Tagen. Also diese 14 Generationen hängen sehr stark mit dem Tempel zusammen. Was bisher war, war alles nur provisorischer Tempel. Und dann im Lukas Kapitel 3 sind 77 Generationen. Und Lukas kommt von Lukas Kapitel 3, 23 bis 31. Er geht bis auf Adam natürlich zurück. Sind 77 Generationen. Du sagst ja, warum das alles? Weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Gott ist kein Chaot. Gott arbeitet nach bestimmten Prinzipien. Und bis auf Jesus ergibt es zweimal 7, also 77 Generationen. Dekaden, Abschnitte. Und jede Generation ist was Besonderes. Manchmal werden manche rausgelassen. Und zwar, Gott lässt auch manchmal bewusst welche raus. Wenn die nicht richtig mit Gott wandelten, nicht lebten, die werden dann ausgelassen. Sind nicht der Rede wert. Eine Generation vergeht, die andere kommt. Mose sagt hier, Gott hätte die Israeliten hin und her ziehen lassen in der Wüste 40 Jahre, bis die ganze Generation verginge, die übel getan hat vor dem Herrn. 40 Jahre hat Gott, obwohl sie nicht, von dem Augenblick, wo er sagt, waren es nicht mehr 40, das waren es 38 Jahre. Aber insgesamt, Gott sagt so, 40 Jahre rumziehen lassen. Und dann heißt es wieder auch zu Josuas Zeiten, ich will diesen Begriff, die Generation, damit wir das wissen und gut da im Sattel sitzen und verstehen. Und Josua sagt auch, von denen, die zu Josuas Zeiten gelebt hatten, dass die ganze Generation zu ihren Vätern versammelt wurde. Die ganze Generation, also praktisch alle, die ausgezogen sind aus Ägypten. So, man muss diese Generation richtig verstehen. Dann gibt es noch diese soziologische Generation, praktisch Altersstufe, Lebensverhältnisse, Weltanschauungsgeneration, also diese Gruppe. Und schließlich den Begriff Generation als Etikett. Generation als Etikett. Matthäus Kapitel 12, Vers 39. Jesus verwendet diesen Begriff Generation als Etikett. Er sagt, dieses böse und ehebrecherische Geschlecht oder Generation wird anders behandelt werden. Wie, wenn die von Sodom und Gomorra gewesen wären, dann hätten die das alles geglaubt. Also, die Generation, ich möchte bei diesem Bild bleiben, die Generation, die erlebt, wie der Feigenbaum ausschlägt, wie Israel entstanden ist. Diese Generation, die erlebte die Einnahme Jerusalems. Dieser Feigenbaum, lass mich mal dieses Etikett dieser Generation geben, diese Feigenbaum-Generation. Diese Generation ist auch ein Prozess, die erlebt, wie dieses alles zum Ende kommt. Wie das alles vollendet wird, wie sich das alles entwickelt. Dann spricht man auch von der älteren Generation, von der jüngeren Generation spricht man manchmal. Tag und Stunde weiß niemand. Wollen wir auch nicht groß spekulieren. Weißt du, die Jehovas Zeugen, die haben sich ja ständig verrechnet. 1874, 1914, 1918, dann 1925, 1939 und so weiter. Ständig sich permanent verrechnet, jeden Tag was anders. Und jetzt sind sie auch bald pleite, denn seit 5. September 1975 haben sie aufgehört zu rechnen. Denn sie können nicht jedes Jahr da ihre Predigt verändern und sagen, jetzt der Herr hat sich geirrt, jetzt kommt's wieder und so weiter. Nein, der Herr hat einen Plan für jeden Einzelnen und Gott wird nicht von uns sich in die Karten schauen lassen und sagen, jetzt. Aber er sagt, wenn ihr das seht, jetzt kommt Sommer, wenn ihr Wolken seht, jetzt wird's regnen. Oder wenn wir bestimmte Zeichen am Firmament sehen oder so, wir können also das Wetter voraussagen in etwa, wir können sagen, wann es kommt. Und selbst unsere Wetterpropheten können gar nicht mal genau sagen, auch trotz Satelliten und trotz der modernen Technik, das Wetter geht ganz woanders plötzlich. Aber sie können Hurrikans berechnen und sagen, das kommt und so weiter. Die heute lebende Generation, Ich glaube, dass wir die letzte Generation sind. Und ich möchte versuchen, von einigen Fakten und Beispielen einfach helfen, dass wir das verstehen. Die heute lebende Generation ist die erste, die den Schöpfungsauftrag Gottes erfüllt hat. Macht euch die Erde untertan. Herrsche darüber. Wir Satelliten haben wir jeden Winkel der Erde unter Kontrolle. Du kannst zu deinem Computer gehen, auf den Knopf drücken und du kannst beobachten, wie du, wie da deine Frau oder dein Mann am KDW unten spazieren geht. Du kannst also alles beobachten und zwar überall. Und unsere Generation ist es, die Generation, wo Daniel oft sagt oder die Propheten sagen, bis in der letzten Zeit werden die Menschen großes Wissen bekommen und sie werden entsiegeln und entschlüsseln können, die prophetischen Worte. Wir haben die Erde vermessen. Wir kontrollieren die Erde und nicht nur die Erde, sondern auch den Erdtrabanten. Wir schwirren umher im Sonnensystem. Es geschehen Zeichen an Mond, Sonne und Sternen. Es geschehen Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Wir sind das Kommunikationszeitalter. Es ist doch erstaunlich, du stehst hier und kannst mit Japan und mit Los Angeles telefonieren, also von einem Ende der Welt zur anderen. Das Reisezeitalter. Leute sind immer gereist, aber das, so Tourismus. Es sind einige Zeichen. Dann, seit den letzten 120 Jahren erleben wir einen beispiellosen Wachstum in Industrie, Technik, Handel, Landwirtschaft und so weiter. Wir sind an den Grenzen gestoßen. Wir haben die Grenzen erreicht. Wir sind also die Generation, die die Grenzen erreicht. Vor etwa 120 Jahren gab es die Ausgießung des Heiligen Geistes, den Spätregen würden wir sagen. Gott arbeitet planmäßig. Zuerst schenkt er Segen, schickt er Salbung. Und der Herr verheißt uns den Frühregen und den Spätregen. Und wir wissen ja, das dunkle Mittelalter, Reformation, was alles so war, es ist alles versandet. Und dann die Baptisten entdeckten die Taufe, die Methodisten, die Heiligung. Dann gab es eine Offenbarung nach der anderen und Gott gab es viele Offenbarungen und so in den letzten 120 Jahren, also die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir wissen also, die Irvingianer, die haben so um 1870 das Zungenreden, die haben auch prophetisches Reden gehabt in ihren Gottesdiensten. Dann entstanden die Erweckungsbewegungen. Im letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert, wir müssen vorletztes Jahrhundert nehmen, entstanden Erweckungsbewegungen. Moody, Finney, Spurgeon, große Männer Gottes predigten, Missionare, die gingen bis nach Indien, plötzlich diese Missionsbewegung, William Carey, Livingstone, und die gingen dann in alle Himmelsrichtungen und haben die Welt missioniert. Also es war eine Zeit der Missionierung und das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. Massiv wurde es dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann wurden große Feldzüge, gratis Evangelisationsfeldzüge veranstaltet. Ich denke nur Billy Graham. 1954 fing er seinen Feldzug in New Orleans an. Reinhard Bonnke hat vor ein paar Wochen in Nigeria, in Lagos, heißt es Lagos, ja, in der Hauptstadt, vor 580.000 Menschen in einer einzigen Versammlung gepredigt. Ich muss es vorstellen. Und Radioevangelisten, Fernsehevangelisten, ganz normale Gemeinden, überall, weltweit, haben sich die Gemeinden, die Freikirchen, nennen wir, weg von der etablierten Kirche hin zu den Freikirchen, sich ausgebreitet. Also das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. Und dann, nicht vorher, und dann, Reformation hat nicht viel erreicht. Was hat die Reformation Großes erreicht? Ich schäme mich eigentlich an der Reformation im gewissen Sinne. Deutschland wurde zerfetzt, der 30-jährige Krieg. Spaltung. Trennung und so weiter. Das war nicht dieses Weltbewegende, was die Reformation erreicht hat, das Wort Gottes gebracht. Stimmt, auf der einen Seite. Aber vor Martin Luther gab es 28 andere Bibelübersetzungen in der deutschen Sprache. Wenn das anfängt zu geschehen, eigentlich dann kommt das Gericht, geschehen Zeichen an Sonne. Was wir jetzt hier erleben, Zeichen an Sonne, Klimakatastrophe, Ozonloch. Das haben wir erst vor ein paar Jahren entdeckt und es wird immer größer. Zeichen an Sonne. Und jetzt, das Interessante ist, dass jetzt die Politiker, die Experten den Menschen Schuld geben. Wir sind schuld an der Klimakatastrophe. Zum ersten Mal, dass wir etwas verschulden, dass wir etwas angerichtet haben und dass wir eingestehen, dass wir schuld sind. Der Tag des Herrn beginnt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und endet mit der Entrückung der Gemeinde Jesu, mit der Offenbarung des Herrn und zugleich dem Aufmarsch der Hölle. Die Hölle wird sich auftun. Offenbarung Kapitel 10, lesen wir die Posaunen Gottes, dann findet das sechste Siegel, wenn es geöffnet wird. Und wir können also, das werde ich in den nächsten Tagen betrachten. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn keiner mehr glaubt, wenn keiner mehr predigt. 1950 in Stockholm in einer Pastorenkonferenz passiert etwas ganz Merkwürdiges. Da haben die Leute geredet, frisch nach dem Krieg. Israel entstanden 1948, frisch, also alles so brandneu. Die haben gepredigt und Geschwister, wir müssen uns vorbereiten auf den Tag des Herrn. Der Tag des Herrn kommt. Und dann, alle sind so begeistert, alle suchen da gute Reden. Und dann steht ein junger Bruder auf. Levi Petrus erzählt diese Geschichte. Dann steht ein Bruder auf und kommt nach vorne und sagt, Geschwister, ich muss etwas sagen, was Gott mir aufs mein Herz gelegt hat, was Gott mir gezeigt hat. Der Herr kommt noch nicht so schnell. Das war 1950. Der Herr kommt nicht so schnell. Oh, Bruder, was erlaubst du, was denkst du? Sogar Levi Petrus, der Mann, der wirklich voll Heiligen Geistes war, der sagte, also selbst ich war sehr ergriffen und sehr, sehr angetan, dass dieser Bengel, so dachte er, dass er sagt, also der Herr kann nicht kommen. Wenn alle schweigen, wenn niemand mehr redet, wenn keiner denkt, sobald alle wissen, der Dieb kommt, weißt du, dann verrammelt man die Tür, man schafft Sicherheitsschlösser an, man bringt sich in Sicherheit, man bleibt wach, aber wenn niemand mehr merkt und denkt und glaubt, dass der Dieb kommt, dann kommt er plötzlich und überrascht, also meistens so um Mitternacht, wo alle schlafen. Der Tag des Herrn wird ein Tag der Trübsal sein für die Welt, für uns sanfte Landung. Wir werden in der Herrlichkeit Gottes eingehen, das wird das sein. Für Israel, der Herr kommt extra für Israel. Die Gemeinde wird entrückt bei dem Herrn sein, aber er kommt jetzt für Israel, um Israel zu erlösen, um Israel Gnade zu schenken, um sich an Israel sich Israel zu schenken. Jesus hat kurz vor seinem Sterben gesagt, also diese Gräuel an heiliger Stätte, Jerusalem, wenn das anfängt zu geschehen, wisst ihr, die Zeit des Endes ist da. 40 Jahre später, 70 nach Christus kam Titus, hat die Stadt geschleift, also den Tempel zerstört, da ist kein Stein auf den anderen geblieben und hat genau gesagt von dem Tempel, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Man hat vielleicht Kopf geschüttelt. Der Tempel ist erst frisch eingeweiht gewesen. Herodes hat diesen Tempel gebaut und Jesus sagt, kein Stein auf den anderen. Und es trat ein 70 nach Christus. Interessant ist, dass die Gemeinde in Jerusalem damals zu der Zeit plötzlich von Gott eingegeben bekommen hat, verkauft alles und wandert aus nach Pela. Verkauft alles und wandert aus auf der anderen Seite auf der anderen Seite vom Jordan. Und da gab es gerade eine Zeit, diese vier Kaiserzeit, da Unruhe, man wusste nicht ganz genau, was jetzt passiert. Und in dieser Zeit konnten die Christen die Stadt verlassen und die pharisäischen Juden, die flohen alle in die Stadt. Und beim Fall Jerusalems starben mindestens, nach der Überlieferung von Flavius, 1,2 Millionen Menschen. So, die strömen, die dachten, jetzt kommt der Herr und so weiter oder jetzt erfüllt Gott sein Wort. Und die Christen gingen raus und die Juden gingen rein. Sonne wird sich verfinstern, damit beginnt der Tag des Herrn. Die Kräfte des Himmels werden erschüttert, Joel spricht davon. Die Kräfte des Himmels werden erschüttert, Joel Kapitel 3, Vers 4 bis 5. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, des Herrn Jesus, der soll gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, die der Herr verheißen hat und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Also es wird ein Tag des Schreckens sein und ich denke, der Tag ist vielleicht viel näher, als du glaubst. Die amerikanische Armada, da mit drei Kriegsschiffen stehen sie im Persischen Golf. Und der Iraner hat gesagt, also er kann mit seinen Raketen, die er in Russland gekauft hat, und er hat nicht wenige Raketen gekauft, der kann ja diese amerikanischen Militärschiffe ohne weiteres erreichen. Und er hat mit seiner Atombombe, jetzt habe ich die Tage, gestern oder vorgestern, habe ich in den Nachrichten gelesen, dass er etwa 5000 Zentrifuge hat, um Plutonium herzustellen. Der hatte bereits eingekauft, noch bevor ein Embargo kommt und noch irgendetwas kommt. Und Chinesen und Amerikaner, Chinesen und die Russen helfen ihnen. Und jetzt kommt wieder das Bild, was in der Bibel heißt, Gog und Magog, und ich will ihn herumlenken. Und unser Putin ist nicht ungeheuer oder nicht geheuer. Also in allem, was es ist, du siehst, wie schnell er bei uns Gas zudrehen kann und wie das alles so funktioniert. Wir werden überrascht sein. Dinge, die geschehen werden in naher Zukunft und vielleicht 2007. Also, und dort muss, egal wer dort eine Bombe wirft, und wir wissen ja, ich habe euch ja in meinem Kontakt geschrieben, es sind 40 Jahre oder 50 Jahre oder 60 Jahre her, wo die erste Bombe geworfen wurde. Und jede Waffe, die produziert wurde, wird immer eingesetzt. Bisher wurden alle Waffen, die man produziert hat, immer eingesetzt noch. Egal, ob es Giftgas war oder Kanonen waren, egal was es war, es wurde immer eingesetzt. So, und auch die Kernwaffe. Egal, wer die Bombe zündet, wir haben eine Naturkatastrophe. Die Sonne wird sich verdunkeln. Und wenn die Sonne sich verdunkelt, verdunkelt sich auch der Mond. Denn der Mond lebt vom Licht der Sonne. So. Es werden Zeichen geschehen, Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden. Plötzlich wird es den Menschen bewusst, ach, das ist das, was Jesus gesagt hat. Und die Nichtchristen kennen auch ihre Bibel. Die lesen auch nicht nur Faust, sondern die lesen auch das Neue Testament. So, und das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, das ist genau das, was in der Bibel drinsteht. Die kennen die. Der Teufel kennt die Zusagen Gottes, die Pläne Gottes besser als alle Christen zusammen. Der liest jeden Tag die Bibel. Und dann heißt es, und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, Matthäus 24, und die Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Dann findet hier in dieser Zeit, wo das passiert, wo diese große Trübsalzeit losbricht, diese sieben Posaunengerichte, sieben Abschnitte, sieben Perioden und so weiter, wo ein Drittel der Bäume stirbt. Wir haben Natur, die Arten sterben ja sowieso schon alles aus. Gras verdorrt, Wüste nimmt mehr und mehr zu. Wo das passiert, wir sollten startklar sein, in Löchern stehen und sagen, komme bald, Herr Jesus. Und dann Offenbarung Kapitel 7, wir gehen weiter. Dann wendet sich Gott wieder dem Volke Israel zu. Nachdem das alles passiert ist, wird Gott mit Israel Geschichte machen. Jetzt ist Israel ausgeklammert. Ich habe nicht die Zeit darauf, groß einzugehen, bis die Knechte Gottes versiegelt sind, die 144.000 aus Israel und so weiter, sind alles Stämme Israel, das sind nicht Jehovas Zeugen, das sind nicht die Christen, das sind nicht die Apostolische, und das bist du und das bin ich auch nicht, das sind Israeliten, und zwar auch mit einem Jungfrauencharakter, die jungfräulich gelebt haben und so weiter, die sie nicht besudelt haben, Offenbarung 7, kannst nachlesen. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Es ist interessant, vier Tage bevor die Bombe in Hiroshima fiel, war ein Zyklon über Hiroshima, so dass man die Bombe nicht abwerfen konnte. Das heißt, in der unsichtbaren Welt gab es schon Turbulenzen, bevor es in der sichtbaren Welt Turbulenzen gab. Also die Engel werden jetzt festgehalten, dass es keinen Wind gebe. Auch hier, wie heißt Kyrill, unser Wind, der hier vorbeigezogen ist. Auch das ist nicht von ungefähr, ich glaube. Und das schon der dritte Sturm war es in diesem Jahr, was hier vorbeigezogen ist. In der unsichtbaren Welt tobt über Europa. Da braut sich was zusammen. Also wir sollten an den Zeichen der Zeit achten und sehen, was da passiert. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte die Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, die Erde und das Meer zu schaden. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen noch keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, 12 mal 12 und das war 1000. Zu versiegeln aus allen Stämmen Israels. Offenbarung 7, Vers 1 bis 4. Und dann erst, Offenbarung 9, Vers 13. Feuer und Rauch und Schwefel stiegen auf und dann wurde der dritte Teil getötet, Vers 16. Und die Zahl des reitenden Heeres war 200 Millionen, Vers 16, Offenbarung 9. Also die Zahl von 200 Millionen. Ich habe lange Zeit geglaubt, Chinesen können es auch sein, denn die haben über 1 Milliarde Leute. Aber Chinesen haben kein großes Interesse an Jerusalem. Wer großes Interesse an Jerusalem haben, sind die Araber, sind die Moslems. Und die Moslems sind auch über 1 Milliarde. Und die kann man begeistern, fanatisieren. Und kann man sagen, los Leute, auf, guck mal, was die mit unserem Tempel machen, mit unserer Moschee machen, unsere heilige Stätte. und die, das reitende Heer war, und du weißt ja, wie problematisch das ist für Bush, da ein bisschen Leute zu motivieren und rüber zu bringen, so ein paar hunderttausend und hier 200 Millionen, ein Heer von 200 Millionen. Das kann morgen schon stehen und morgen schon marschieren. Da braucht man nicht große Sachen. Du siehst also nur einen Aufruf von irgendeinem Scheich, von irgendeinem Prediger und das passiert. Und ich sah, Vers 17, und ich sah in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen, sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer und ihre Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Hat noch nichts von Maschinenpistole gehört, der Johannes. Und von diesen Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen. Der dritte Teil der Menschen. Das ist der Moment, wo Jakob Angst bekommt, wo Israel Angst bekommt, wo Israel das Herz in den Hosen fällt, wo Israel anfängt zu zittern. Gott, Gott, Amerika kann nicht mehr helfen, Russland ist weit weg. Und Chinesen und die anderen, Deutsche und so weiter, wo keine Nation, bisher hat sich Israel immer an Nationen geklammert, an Ägyptern, Griechen, an Römern und so weiter. Und hier, keine Supermacht der Welt wird mehr helfen können, nur noch die Supermacht Gott. Und da wird sich Israel zu Jesus bekehren. Da wird Israel erst zu Gott rufen, wenn die Angst in Israel so groß ist, dass die Fische im Meer zittern. Jeremia 30. Da beginnt dieses. Dann bläst der siebte Engel seine Posaune. Und das ist das Geheimnis Gottes vollendet. Also Entrückung. Das Geheimnis Gottes ist die Gemeinde vollendet. Ist ein ganz anderes Thema. Weißt du, vielleicht wirst du jetzt erschrecken, was ich dir sage. Aber ich nehme mir Zeit, oder ich werde mal Zeit nehmen, darüber zu predigen. Ich bin nicht die Braut des Herrn. Die Gemeinde ist nicht die Braut des Herrn. Die Gemeinde ist der Leib des Herrn. Geschwister, die Gemeinde ist der Leib des Herrn und wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. Und jetzt eine Korrektur, und die ich vornehmen möchte, dass du in deinem Denken das ein bisschen nachdenkst. Ich habe nicht die Zeit dazu zu predigen, ist auch nicht mein Thema. Und wer ist die Braut? Israel. Israel ist die Braut. Das Töchterlein da. Tochter Zion. Und das geht wie ein roter Faden. Und dann die abgefallene Frau, die Hure. Und so weiter. Und so weiter. Und dann kommt das neue Jerusalem vom Himmel herab, geschmückt wie eine Braut. Das ist Jerusalem. Volk Gottes. Jerusalem ist nur ein Synonym für das jüdische Volk. Für Israel. Für die Stadt Gottes, für die Gegenwart Gottes. Also, und da wird der Augenblick stattfinden nachher, wo die Jesus erkennen, dass es derselbe Jesus ist, an den wir geglaubt haben, der ihnen ihre Wunden zeigt, und die werden sich vermählen. Sie werden ein Herz, der Rest, der Überrest in Israel, die das noch überleben, die werden das erkennen, dass der Messias gewesen ist, ihr Messias. Und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben, wen sie abgelehnt haben. Und das noch nicht, die Hälfte des Judentums, des Weltjudentums, ist noch nicht in Israel. Und das ist gut so. Die andere Hälfte braucht man noch, wenn der andere nicht mehr gibt. Und Israel wird eine große Angst erleben, ein großes Zittern erleben, wie es es noch nie gehabt hat. Weißt du, Leute kommen und sagen, der Tempel wird gebaut. Ich glaube nicht an den Tempel, denn in meiner Bibel heißt es, und da wird kein Tempel mehr sein. Wenn du die Bibel aufmerksam studierst, in Israel wird kein Tempel sein. Die können diese ganze Firlefanz sich sparen, die ganze Mühe mit Steine sammeln und so weiter und Steine einweihen für den neuen Tempel. Der wird nicht gebaut. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Und keine Hitze wird mehr treffen. Und das Ganze, was die Klimakatastrophe ausmacht, das wird alles rückgängig gemacht, wenn Gott den Planeten Erde betritt. Also wir sind in dieser Zeit, wo das alles passieren wird. Offenbarung Kapitel 11, Vers 15, dann sehen wir schon, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Also das ist, wo das alles vereint wird nachher. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 15, und da sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis an die Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Also, ob die jetzt gestorben sind, wenn deine Mutter gestorben ist, du wirst zur gleichen Zeit euch da im Himmel bei diesem Flug, bei der sanften Landung zusammentreffen. Oh, meine Tochter ist da oder mein Sohn ist da oder was das auch ist. Wir werden vereint gleichzeitig, so sagt uns dieser Paulus dann in Thessalonicher, wir werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen, danach wir, die wir leben und übrig bleiben. Ich habe heute so Film gehört oder mir angeguckt, in der Vorbereitung für die Entrückung. Und da heißt es, und plötzlich werden Flugzeuge ohne Pilot sein, Züge ohne Schaffner sein, und plötzlich das und das und das und das. Weißt du, und plötzlich wird man überall vermissen. Gott ist kein Chaot. Auch wenn die Kinder Gottes ausziehen, es wird alles wohlgeordnet zugehen. Glaub mir das. Dann wird er halt Herzinfarkt kriegen und sagen, wird auf die Seite fahren und wird nicht losfliegen und losfahren. Von wegen Karambolagen und Chaos. Das macht der Teufel und das macht nie und nimmer Gott. Diese ganzen falschen Bilder von der Entrückung, dass das plötzlich alles führerlos sind. Und dann noch das andere. Es wird gar nicht so viel Heilige geben, die entrückt werden. Das ist die andere Seite. 2 von 2 Millionen. Aus Ägypten, die ausgezogen sind. Wie viele haben erreicht? Hier habe ich gelesen, die übrig bleiben. Die noch übrig bleiben. Der Herr wird schon viele Heilige vorher wegnehmen, zu sich nehmen. Die werden schon vorher entschlafen. Die werden als Märtyrer sterben. Oder wie auch immer, sie werden den Weg des Todes gehen und alle müssen sterben. Oder entrückt werden, diese Verwandlung. Alle müssen diesen Weg gehen. Ist auch nicht mein Thema. Beim Ton der Posaune, und dann heißt es weiter, und dann die Toten. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich ihm mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen, und sie werden bei dem Herrn bleiben oder sein, alle Zeit. Das ist also die Botschaft von der Entrückung. Der volle Zorn, und wenn das passiert, wenn die Gemeinde weg ist, hat der Teufel Wut auf Israel. Und zwar ganz massiv. Der volle Zorn kommt erst nach der Entrückung der Gemeinde auf diese Welt. Solange die Gemeinde Jesu da ist, ist es noch nicht so schlimm. Erst wenn die Botschafter weggezogen sind, ist Kriegserklärung an die Welt. Erklärt Gott den Krieg. Erst wenn Lot aus Sodom raus ist, fällt Feuer vom Himmel. Erst wenn Noah in der Arche ist und die Tür verriegelt ist, dann kommt der Regen und die Flut. Wenn Gott die Tür zugeschlossen hat, wenn es kein Zurück mehr gibt. Wenn die Deadline überschritten wurde. Zephania Kapitel 1, Vers 14 bis 18. Ich lese da nur ein paar Verse. Der Tag des Herrn, großer Tag ist nahe. Du siehst also, was hier der Prophet sagt. Er ist nahe und eilt sehr, horcht, der bittere Tag des Herrn. Und da werden die Starken schreien. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimms, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms. In der Endzeit, im Gericht Gottes, spielt Wetter immer eine ganz große Rolle. Wetter, Unwetter, Sturm und so weiter. Und des Ungestüms. Ein Tag der Finsternis und ein Tag des Dunkels. Ein Tag der Wolken und des Nebels. Ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis. Gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und ich will den Menschen ängstigen, sagt Gott. Nicht der Teufel, Gott wird die Menschen ängstigen. Dass sie umhergehen sollen wie Blinde, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll vergossen werden, als wäre es Staub, und ihre Eingeweide sollen niedergeworfen werden, als wäre es Kot. Es wird sie weder Silber noch Gold retten können am Tage des Zorns des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimms verzehrt werden, und es wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. Zephania Kapitel 1, Vers 14, 1, 14 bis 18. Der Herr wird plötzlich, etwas Plötzliches wird geschehen. Und immer wenn Gott handelt, passiert plötzlich. Immer. Plötzlich. Jesaja 2, Vers 12. Denn der Tag des Herrn wird kommen über alles Hoffärtige und Hohe, über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Die Menschen werden in Angst und Panik verfallen, wenn der Herr dann die Menschen demütigt. Es wird zeigen, wo kommt ihr hin, wenn ihr euch so einbildet, so arrogant und so stolz sein. Er wird die Hohen demütigen. Also, und Leute, der Tag wird ein Tag der Vergeltung sein, Jesaja 34, Vers 8. Ein Tag, was man alles an Zion, an Israel getan hat, was man an den Heiligen getan hat, das sind das Blut der Heiligen. Ich möchte nicht ein Russe sein, in der Haut der Russen stecken. Wie viel Blut wurden in den kommunistischen Gefängnissen, in Gulag und so weiter vergossen. Und ich möchte auch kein Deutscher sein. Weißt du, wir haben in gleicher Zeitabschnitt, Hitler und Stalin. Die einen haben die Juden verfolgt und der andere hat die Christen verfolgt. Die einen haben die Juden verfolgt und der andere hat die Christen verfolgt. Und ich möchte, wie viel jüdisches Blut ist vergossen worden in unserem Land? Und Gott wird sich rächen an die Heiligen, an die Unschuldigen, an die Kinder. Es wird ein Tag der Rache und des Zorns sein. 7 goldene Schalen und so weiter, was da alles passiert. Die Frage, sind wir die letzte Generation? Offenbarung Kapitel 6, Vers 12, da wird das Wasser im Euphrat austrocknen, damit der Weg vom Aufgang der Sonne vorbereitet wird. Euphrat. Jenseits von Euphrat lebt ein Drittel der Menschheit, mehr wie ein Drittel. Jenseits vom Euphrat. Und das war die Grenze des Römischen Reiches, der Euphrat und so weiter. China ist die kommende Weltmacht. Wenn du deine Kinder was Gescheites lehren möchtest, lehr sie Chinesisch. Die werden sie brauchen. Chinesisch. Ist ganz groß China, ist ganz groß im Kommen. Ob jetzt politisch, wirtschaftlich, ja auch alles. Du trägst so vieles made in Taiwan, made in China oder sonst wo. Die Weltmacht geht einmal um die Sonne, die Supermacht. Es hat angefangen in Babylon und geht Punkt für Punkt systematisch, so alle 200 bis 400 Jahre geht systematisch so um die Welt, die Weltmacht. Dann kamen die Assyrer, dann kamen die Griechen, dann kamen die Römer, dann kam das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, am längsten ausgehalten. Es ist interessant, dass gerade die deutsche Nation am längsten die Welt, die damals bekannte Welt, regiert hat. Und dann ging es weiter, dann kam England, dann kam Amerika und jetzt geht's um die Erde einmal rum und jetzt war Japan, du siehst noch diese ganzen Transistoren, die ganzen Radios und so weiter, die Autos, Japaner haben die besten Autos, da ist Daimler schon längst abgehängt, da sind die deutschen Werke abgehängt, die haben schon das, was wir schon längst haben sollten. Und dann geht die Macht weiter. Weißt du, wir müssen beide sehen. Wir müssen nicht nur sehen, also politische oder religiöse Entwicklung, sondern alles zusammen. Und wo sind die ganzen Marktzentren? Singapur und Hongkong. Das sind die ganzen Wirtschaftszentren, die alles, wo alles zusammenläuft. Und Formosa oder Taiwan. Gott wird herumlenken. Offenbarung 17, Vers 17. Er wird ihnen ins Herz geben, dass sie, das gilt jetzt auch über die Hure und den Antichrist und den Drachen, ins den Sinn geben und dass sie eines Sinnes werden sein. Plötzlich ist die ganze Welt vereinigt. Eines Sinnes, bis vollendet werden alle Worte Gottes. Gott hat darauf angelegt, dass alle seine Worte vollendet werden. Die Zivilisation von Babel. Und dann gefallen ist sie. Und es kann über Nacht gehen. Du musst nur in Silicon Valley eine Bombe reinwerfen. Und da ist alles vorbei. Da kannst du kein Geld mehr vom Konto abheben. Dann läuft die ganze Wirtschaft. Da läuft alles schief. Wenn irgendwo eine Störung im Internet ist. Heute läuft alles so Internet, alles so vernetzt. Die Menschen sind ja hilflos ohne Internet. Als wenn sie keine Hände mehr hätten, keine Füße mehr hätten. Läuft nichts mehr. Und nur in diesen Wirtschaftszentren ein Hacker. Da muss nur ein Hacker kommen. Und der den Schlüssel dazu hat. Der braucht gar keine Bombe mehr. Wir können uns das alles sparen. Gefallen. Und dann dieses Geheule von Babylon, von diesen ganzen Märkten der Welt. Die Zivilisation bricht zusammen. Alles, was man aufgebaut hat. Stell dir mal vor, du hast wir haben Sachzwänge. Wir haben noch nie Zwänge gehabt in dieser Form. Sachzwänge. Müllabfuhr, Wasser, all diese Dinge. Sachzwänge. Das ist ein modernes Wort, das erst in unserem Jahrhundert aktuell geworden ist. Sachzwänge. Mit was würdest du heizen, wenn du keinen Strom mehr hast? Kein Öl mehr hast? Kein Gas mehr hast? Wenn nichts mehr funktioniert. Und es kann zusammenfallen, es muss nicht einmal, sondern es kann nur aus der atmosphärischen Einwirkung das Erdmagnetfeld irgendwie gestört werden und schon funktioniert das ganze Kommunikationssystem nicht mehr. Wir sind ja alle via Satellit irgendwo miteinander verbunden. 7 Zornschalen. Wir sind die letzte Generation. Und der Herr wird aus Zion brüllen, dass Himmel und Erde erbeben werden. Die Heiligen sollen sich freuen, Offenbarung 18:20. Und der Herr wird aus Zion brüllen. Hast du schon mal einen Löwen brüllen gehört? Und weißt du, was brüllen bedeutet? Ich markiere mein Revier. Das ist mein Revier. Das ist mein Reich. Das ist meine Welt. Das ist mein Bezirk. Da kommt niemand anders mehr rein, hat keiner mehr Zutritt. Brüllen. Jagen tun die Löwinnen. Aber der Löwe markiert sein Revier. Das ist der Vogel, der pfeift. Der markiert sein Revier. Hier bin ich Herr. Nimmt den höchsten Ast oder den höchsten Baum und dann von dort aus markiert er. Auf Psalm 102. Du kriegst heute so viele Bibelstellen eingepumpt. Psalm 102, Vers 26 bis 29. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk und sie werden vergehen, du aber bleibst und sie werden alle veralten wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist und deine Jahre nehmen kein Ende. Und dann kommt die schöne Stelle, die ich lesen wollte. Die Söhne deiner Knechte bleiben wohnen und ihr Geschlecht wird vor dir oder ihre Generation wird vor dir gedeihen. Die Welt liegt in Geburtswehen. Und ist reif für die Gerichte Gottes, ist aber auch reif für die Erlösung. Also ich bin reif für die Erlösung. Du? Ich möchte heim zu meinem Heiland. Du auch. Und wie Joel sagt, seinem Volk wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg. Joel 4, Vers 16. Der Tag des Herrn ist ein gewaltiger Tag. Wir stehen an dieser Schwelle, auf dem Feigenbaum achten. Weissagungen, die vor Jahrtausenden geschaut worden sind, gegeben worden sind, erfüllen sich heute, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert. Und sind wir die letzte Generation? In den letzten, und alles, du musst nur die Geschichte studieren. Ich mag Geschichte, ich war sehr gut in der Geschichte, ich war in Erdkunde gut, ich war in Geschichte gut. So, also, das sind meine Lieblingsfächer, ich kann fast Unterricht geben. Also mein Bibelschullehrer wusste nicht so gut Bescheid, wie ich in der Geschichte. Ich kannte die deutsche Geschichte, obwohl ich kein Deutscher bin. Aber ich mag Geschichte. Und ich mag die biblische Geschichte. Und noch viel mehr, ich mag die Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk ganz besonders. Wie spät ist es an der Weltenuhr Gottes? In den letzten 50 bis 70 Jahren, was vor 70 Jahren oder 50 Jahren oder geredet, gedacht, geschrieben wurde, gelehrt wurde, vorgemacht wurde, vorgelebt wurde, das erfüllt sich jetzt. Die Generation, die dritte Generation erntet oder praktisch, ja, die Enkel sind es. In den letzten 50 bis 70 Jahren haben sich Dinge ereignet, Dinge wurden entdeckt, Dinge wurden entwickelt, wovon Menschen Jahrtausende geträumt haben. Sie haben geträumt, auf dem Mond zu landen. Sie haben Dinge freigesetzt, die in den letzten 50 bis 70 Jahren, wir sind die schnellsten, früher war es nur Pferd das schnellste, wir rennen heute mit Hunderte von Stundenkilometern ist normal, jeder Bengel, der gerade Führerschein gemacht hat, der kann 200 fahren. Kann sich gar nicht vorstellen. Wir sind die, am tiefsten tauchen können, am höchsten fliegen können. Wir sind diese Generation. Keine Generation konnte wie ein Vogel fliegen. Und das noch gar nicht so lange her. Wir haben Kräfte freigesetzt, wovon der andere gar keine Ahnung hatte. Vorher kannte der Mensch höchstens noch die Windkraft, die Kraft der Tiere und die Menschenkraft. Aber jetzt, wir haben Motorenkraft, Atomkraft, Wind und so weiter. Wir sind in einer aufregenden Phase der Weltgeschichte. Sehr aufregend ist das, wenn ich so alles sehe. Und könnten wir nicht die letzte Generation sein, bevor der Herr kommt und das alles passiert, was er gesagt hat? Wir haben zum Beispiel eine Weltordnung, zum ersten Mal die UNO. Und die ist noch gar nicht so lange her, vor 62 Jahren gegründet. 26. Juni 1945, wo alle Völker, und mittlerweile sind es über 180 Nationen, die sich zusammengeschlossen haben. Das hat es noch nie gegeben. Es gab immer regionale Beziehungen und Kontakte, aber jetzt die ganze Staatengemeinschaft hat eine Verfassung. Und das Interessante dabei ist, das Hauptthema der UNO ist der Nahe Osten. Ständig eine Resolution nach der anderen, ständig der Nahe Osten. Kommen an diesem Thema nicht vorbei. Die ganze Welt, alle Völker sind irgendwie hier mit eingebunden und mit verwickelt. Wir sind die Generation, die zum Mond hinaufgekommen ist. Neil Armstrong landete vor 40 Jahren, am 20. Juli 1969, auf dem Mond. Ein Schritt nur, aber langer Schritt für die Menschheit. Du siehst also, wir sind die letzte Generation. Also geht's noch weiter wie Mond? Gewiss, zum Mars. Aber da fliegen schon unsere Raketen dorthin. Ist nur noch Frage der Zeit. Die Landung, und ich denke nur, wir lesen, es werden Zeichen an Sonne, Mond und Sterne geschehen. Vorher war es noch nie in der Geschichte so. Als Neil Armstrong aus dem Flugzeug, aus dem Eagle Adler herausstieg, haben weltweit mehr als 500 Millionen Menschen am Fernseher zugeschaut. Zum ersten Mal wurde weltweit übertragen. Zeichen am Mond, und die haben gesehen, wie der erste Mensch seine ersten Schritten dort auf diesem Trabanten, was bisher noch nie in der Menschheitsgeschichte war, was vielleicht nur den Engeln und dem Teufel vorbehalten war oder sonst noch jemand, aber nie einem sterblichen Menschen, was bisher nicht möglich war, setzt er seine Schritte, seine Spuren im Sand und setzt dann diese amerikanische Flagge. 500 Millionen Menschen sehen das am Fernsehen. Gleicher Zeit, gleichen Augenblick, im gleichen Moment. Ist das nicht ein Zeichen? Der erste Mensch im Weltraum, vor 40 Jahren. Vorher war es sowas nicht. Und alles in diesen 60er Jahren. Die erste Erdumkreisung, 60 und so weiter. John Glenn von den Amerikanern. Dann dieses, was Daniel sagt, und in der letzten Zeit wird das Wissen zunehmen. Nicht nur religiöse Wissen, sondern das weltweit Wissen. Es verdoppelt und verdreifacht sich ständig. Du musst ja ständig lernen. Goethe war noch ein Allround-Genie. Der hat von allen, der konnte noch alles studieren, alle Fächer, die man studieren kann, Medizin, Philosophie, Theologie und so weiter, Architektur. Der konnte alles studieren. Heute kann es nicht mehr. Heute gibt es nur noch Fachrichtungen und Fachidioten. Nur noch Experten. Aber dieses Allround-Genie ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Und wenn ein Mensch aus der Zeit von Goethe heute auferstehen würde, oder Napoleon, oder geben wir mal nur 150 Jahre zurück, ein Mensch vor 150 Jahren auferstehen würde, der würde mit unserer Welt nicht mehr zurechtkommen. Du hast schon Schwierigkeiten. Was soll der 150 alte Mann oder Frau sagen? Computer mit einem Chip. Jeder Winkel der Erde ist erfassbar, kontrollierbar. Mit einem Mobilfunk kann man dich orten bis auf 3 Meter und sogar noch viel direkter, wenn es sein muss. Radio und Fernsehen. Dann, wir haben dieses sprechende Bild. Kannst du es vorstellen, wenn der Johannes auf der Insel Patmos da diese Vision hat vom Antichristen, sprechende Bild. Puh, denk doch nicht. Das konnte sich nicht vorstellen. Wir sind die Generation, die Bilder zum Sprechen bringen. Nicht nur dumme Zeugen in Stein gemeißelt. Lasertechnik, Genforschung. Alles in den letzten 40 Jahren. Gar nicht so lange her. Seit der 68er Generation, ich möchte diese 68er Generation erwähnen, sind wir die letzte Generation. Da beginnt der neuzeitliche Feminismus, die Frauenbefreiung und die sexuelle Revolution. Der materialistische Feminismus, die Frankfurter Schule. Die Freizügigkeit, die Unmoral. Die Antibabypille ist auch erst aus dieser Zeit, 51, entdeckt. Und dann freigegeben in Amerika zuerst einmal und dann kam sie auch zu uns. Sind wir die letzte Generation? In Offenbarung 13, Vers 3 steht der Fall der Mauer. Berlin steht in der Bibel. Die tödliche Wunde. Früher, wenn ich gereist bin in die DDR, ich habe gedacht, ich gehe nach Sibirien. Oder auf den Mond. Kann meine Frau nicht anrufen. Wenn mir was passiert, weiß kein Mensch, wo ich bin. Also man ist leichter irgendwo nach Feuerland oder Alaska gelandet, anstatt dass man nach Russland oder in diesen Ostblockländer kam. Diese Mauer, diese Trennte. Und das ohne Krieg. Und die ganze Welt staunte. 9. November 89. Und das in Deutschland. Am 9. November 1919 dankte der deutsche Kaiser ab nach der Meuterei in Kiel von der Marine. Und dann 70 Jahre danach, genau fast auf den Tag, vereinigt sich diese tödliche Wunde und alle staunten. Und dann, das Tier ist auch interessant, das Tier, das dort verwendet wird, Panther. Wie heißt unser Panzer? Leopard. Okay. Welche Generation vor uns konnte so viele fantastische Dinge erleben? Herzoperation, Transplantation, Herz, Klonen, Genforschung. Welche Generation vor uns ist eingedrungen in die Inneren des Menschen? Vieles wissen wir nicht, wo Experten dran experimentieren. Und wir sind gerade in den letzten Jahren, vorher war es ja noch nicht so, gerade in den letzten 40, 50 Jahren, 60 Jahren maximal, wir sind eine Gesellschaft, wo Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Gott oder Mammon. Gott oder Mammon. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Vorher, du konntest anderen Herren dienen. Konntest ins Kloster gehen. Konntest dich mit anderen Sachen beschäftigen. Aber seit der UNO, seit der Weltwährung Dollar, und wenn du Dollarnote anschaust, da siehst du diese Pyramide mit diesem Auge und so weiter, diese neue Weltordnung, eigentlich seit der Wirtschaftskrise, seit dem Schwarzen Freitag, heißt das Schwarzen Freitag? Ja, ist egal. Also auf jeden Fall seit der Wirtschaftskrise, seit der Depression, seitdem ist eine neue Weltordnung entstanden, Weltwährung, und dass man eigentlich überall vom Geld abhängig ist. Früher, Religion war Religion. Da beten die Priester und hatten da Gemeinschaft mit Gott oder Göttern oder was es auch immer war. Philosophie war Philosophie. Sport war Sport. Heute ist alles vermarktet. Alles vermarktet. Religion ist vermarktet. Philosophie ist vermarktet. Sport ist vermarktet. Bis geht nicht mehr. Militär. Hitler war noch mit Militär, war noch beschäftigt. Militär war gut und man hat es durchgesetzt. Heute Militär ist gekauft. Oder ohne Geld läuft nichts. Egal was es ist. Die ganze Wirtschaft, alles ist abhängig von Mammon. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Und genau das ist, wo die Erlösung stattfindet, unabhängig von dem Mammon sein. Gott Mammon oder der lebendige Gott. Und wenn du Gemeinden hörst, jetzt müssen Gemeinden zusammengelegt werden. Ich höre sogar von freikirchlichen Gemeinden, pfingstlichen Gemeinden. Wir können und nicht mehr den Pastor bezahlen. Wir müssen zusammenlegen. Hier in Berlin, Huber hat jetzt in Wittenberg bei der letzten Sitzung gesagt, wir müssen 1000 Kirchen schließen, obwohl die existieren noch und da sind. Wir haben nicht genügend Geld. 4 Milliarden weniger eingenommen, als man gerechnet hat oder einnimmt. Alles wegen Geld. Alles wegen Geld. Reich Gottes kann man nicht mehr machen, weil wir kein Geld haben. Evangelisation können wir nicht mehr machen, weil wir kein Geld haben. Die 68er Generation, also all das, was so passierte, wir sind diese Generation, Abtreibung, diese Dinge gab es schon immer und hat es gegeben, aber nicht in diesem Maße und nicht weltweit. Geld gab es immer, aber nicht in diesem Maße, wo man versklavt war und man heute mit dem Geld arbeitet. So, die Abtreibung, und ich denke noch, diese 68er Generation, die Frauenbewegung, nichts gegen die Selbstbestimmung der Frau oder dass die Frau aufgewertet war, die ist lang genug unterdrückt worden. Aber was dabei getrieben worden ist, ob Kinder oder keine, bestimmen wir alleine, diese Slogans. Oder mein Bauch gehört mir. Und damit begann in den 68er Jahren oder 1968 begann diese Revolution, diese Frauenbewegung und heute geht man skrupellos rüber. Was ist ein Mensch, Schleim? Obwohl er Mensch von Anfang an ist. Wir erleben so etwas wie eine Weltrevolution. Und Peter Hane hat einmal ein Buch geschrieben und schrieb Schluss mit lustig. Ich denke, dass langsam aber auch die Lust ausgeht den Leuten in vielen Ebenen. Unsere Gesellschaft hat bald gar keine Werte mehr. Und man kann die Zukunft nur überleben, wenn man Werte hat. Aber wir sind die Generation, die entwertet worden ist. Wo gibt es noch Wertschätzung? Wo ist man den Menschen noch dankbar? 2. Timotheus Kapitel 3, 1 bis 5. Die Menschen werden undankbar sein, rebellisch sein, aufsässig sein und so weiter. Schau doch unsere Generation an. Zu keiner Generation hätte Jesus eher kommen können als zu der unseren. Also wenn es irgendwo eine Wiederkunft Jesu gegeben hätte oder hätte geben sollen, dann nur bei der unseren. Sonst wäre er zu verfrüht. Unsere Generation ist die Generation, die das alles erlebt. Die Vollendung des Turmbaus zu Babel, wo fast nichts mehr unmöglich ist. Ist der Mensch noch irgendetwas unmöglich? Alle diese Prophezeiungen, die gesagt worden sind, die können wir erfüllen. Das Evangelium wird der ganzen Welt gepredigt. Katastrophen, Stürme und so weiter. Frühwarnsystem. Wir warten auf das Reich Gottes. Du auch? Ich warte. Komme bald, Herr Jesus. Das ist Erlösung. Das Ende kommt. Das Ende ist da eigentlich, schon da. Jesus hat die Türklinke bereits in der Hand. Er wird kommen. Und wir werden Zeugen sein einer großen Bewegung. dass der Herr noch einmal, bevor das alles kommt, wird so viel Krisen geben. Ich werde nie vergessen, wir hatten in Süddeutschland mal Erdbeben. Das war im September irgendwo. Ganz kleines Erdbeben. Aber du wirst nicht glauben, die Versammlung war gestopft voll. Leute standen schon 2-3 Stunden vor dem Gottesdienst vor der Tür. Wir wollen beten, der Herr kommt. Und das waren alles die so Larifari-Christen waren, die sonst nie gebetet haben. Wir müssen beten. Weißt du, Menschen werden in die Kirchen strömen, die Kirchen werden voll werden. Warum? Weil die Menschen die Zeichen sehen. Wir fürchten uns vor dem, der auf dem Thron sitzt, was jetzt als nächstes kommt. Da wird so viel unterschlagen heutzutage. Weißt du, da geht an der Erde ein Komet vorbei und das nicht einmal mitgekriegt. Und eines Tages trifft ein Komet die Erde. Wir haben in der Bibel ein Stein, das vom Himmel fällt und die Reiche dieser Welt zerschmettert. Und wir sind nicht vorgewarnt gewesen. Und plötzlich heißt es jetzt, wir wissen nicht, in welcher Gegend, wo das ist. Wo bleibt die Verheißung, fragst du vielleicht oder fragen deine Leute. 2. Petrus 3, der geht schon damals auf dieses Thema ein. Wo ist das jetzt? Wir predigen schon 2000 Jahre die Wiederkunft Jesu und der ist immer noch nicht gekommen. Weißt du, es ist Gnade, dass Jesus noch nicht gekommen ist. Du kannst dich noch bekehren. Wir müssen nur durchhalten. Wir wollen nicht grübeln und das Datum suchen und wann wird es genau sein und spekulieren wie die Jehovas Zeugen oder andere. Aber unsere Generation ist die Generation, die das alles entsiegelt. Und der Herr sagt, macht Bahn. Das Wort Gottes sagt, macht Bahn, der da kommt. Und was ist Bahn machen? Heißt sich bereit machen. Heißt Matthäus 3, Vers 1, Wegbereitung heißt Buße. Wir sollten nicht warten, bis es knallt und dann auf die Knie gehen, sondern wir sollten noch rechtzeitig, solange es noch nicht knallt, sagen, Herr Jesus, wenn irgendetwas noch zwischen mir und dir ist, nimm's weg. Jesus selbst bahnt den Weg für die letzte Generation. Wenn das alles geschieht, sagt die Bibel, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Nach dem 11. September, und das sind wir auch wieder, diese Generation. Nach dem 11. September sind Gesetze gemacht worden, die sonst nie gemacht worden wären. Und zwar zur Überwachung des einzelnen Bürgers. Deine Telefone werden abgehört, deine E-Mails und deine Internetkontakte werden gelesen, da wird alles festgehalten. Und jetzt das Neueste, sogar unsere eigene Regierung kann Trojaner in deinem Computer einschleusen und alles runterladen, was sie wissen möchten. Deine ganze Intimsphäre wird durchleuchtet, erforscht und so weiter. Also dieser gläserne Bürger, wir sind mittendrin. Du bist vielleicht schon verraten, du weißt nicht einmal, dass du verraten worden bist. Seit dem 11. September und der Antichrist, der Teufel, nützt die Panik im Volk gegen Terrorbekämpfung. Die Amerikaner leben mittlerweile schon bereits im Konzentrationslager und sie merken es nicht. Fingerabdruck an jedem Schalter, wenn du kommst, musst du dich fotografieren lassen, deine Augen, du wirst festgehalten. Und sogar nicht nur die Amerikaner, sondern jeder, der nach Amerika fährt und jeder Deutsche, der ein Flugzeug besteigt, muss seine Daten dort rüber schicken zu diesen Freunden. Erfasst die ganze Welt zum ersten Mal. Hitler hat es nicht geschafft, dass, weißt du, da haben die Juden Wand abgetan und da hinten haben sie noch ein Versteck für Juden gemacht. Weißt du, mittlerweile ist alles erfasst und darauf arbeitet der Antichrist. Was das Dritte Reich war, das war nur die Generalprobe der Hölle. Tausendjährige Reich. 12 Jahre hat das Reich gedauert insgesamt. Aber das war diese Vorprobe. Und alles, was der Hitler gedacht, gewollt, geplant und gelehrt und probiert und experimentiert hat, das haben wir heute alles. Den Euro, wir haben von Gibraltar bis Vladivostok, Europa ist eins, hängt zusammen. Wir haben ein eigenes Parlament, wir haben eigene Soldaten als Europäer, wir haben unsere ganzen Rechte als Nationen abgetreten. Es gibt keine Nationen mehr, Deutsch, vergiss das, das gibt's gar nicht mehr. Wir sind Europäer. Hast du einen Deutschen gesehen? Da läuft kein Deutscher mehr rum. Wir sind in der Endzeit. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, mache ich morgen. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Jetzt musst du vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule ist, aber hier wurden neue Gesetze gemacht, dass sogar Sexaufklärung, Sexualkunde, nichts gegen Aufklärung, Biologie und so weiter, ist okay. Aber dass Kondome ausgegeben werden in der Schule und die sollen die Schüler aneinander Sex experimentieren. Kommt zu uns. Und ich frage mal, wie sollen meine Enkel noch am Leben bleiben? Wie sollen meine Enkel gesund bleiben? Also nicht nur, dass Kondome an der Schule verteilt werden, sondern die sollen auch ausprobieren, wie funktioniert das alles. Das sind neue Gesetze, die werden kommen in den nächsten Tagen, Wochen. Die sind mit in der Verhandlung. Also, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde keiner deiner Engel in den Himmel kommen. Könnte sauber bleiben. Wie soll da ein junger Mensch sauber bleiben und rein in die Ehe gehen? Eine Zeit, wie es nie gewesen ist. Gib uns diese Männer, diese. Es ist furchtbar, dass sogar Schwule in die Klassenzimmer gehen und Schwule aufklären und sagen, das ist auch eine Lebensart, wie man leben könnte, oder Lesben. Das ist auch ein Verbrechen. Das, weißt du, es reicht schon nicht, dass die Sünde da ist, sondern sie haben noch Freudigkeit und Lust dabei, andere noch in die Sünde zu führen und unschuldige Kinder zu verführen. Auch eine Art des Lebens. Wir sind in der Endzeit. Und dass du weißt, wo du bist. Ich könnte noch viel mehr sagen. Aber ich habe nicht die Zeit dazu. Ich will das auch jetzt für Evangelium predigen. Aber ich will auf die Endzeit hinweisen. Leute, lasst uns nicht spielen. Und interessanterweise ist, dass gerade die einst die Rote Armee-Fraktion, auch vor 40 Jahren Rote Armee-Fraktion, jetzt werden die Leute erst freigelassen. Der ganze Terror der Rote Armee-Fraktion, das kommt wieder hoch. Terrorismus. Was damals praktiziert wurde, was die Banditen jetzt im heißen Herbst gemacht haben, hier bei uns im Lande. Und nicht nur in uns im Lande, Flugzeuge entführt, etc. Und Geisel genommen. Das wird noch viel, viel aktueller. Warum? Offenbarung Kapitel 2, wir haben ja die Antwort von der Bibel her. Solange die Gemeinde Jesu da ist, kann der Teufel nicht machen, was er möchte. Halleluja. Aber wenn die Gemeinde weg ist, dann Gott bewahre diese Welt. Die Hölle kann die Gemeinde Jesu nicht überwältigen. Ganz aufschlagen, schon Offenbarung 12. Die Hölle kann die Gemeinde nicht überwältigen. Die kann die Gemeinde, die richtig steht, nicht überwältigen. Die Gläubigen, die voll Heiligen Geistes sind, die Gottes Ehre suchen und so weiter. Ich sage euch eines, es werden viele Kirchen und Gemeinden fallen. Die wirst du suchen, wo sind sie geblieben? Der Herr sagt, ich werde kommen und sie vom Leuchter wegstoßen. Wenn du nicht Buße tust, Wegbereitung für den Herrn. Weißt du, die Frage ist, baue ich mein Imperium oder baue ich Reich Gottes? Und so viele Kirchen bauen Kathedralen, Tempel, aber nicht Reich Gottes. Und da heißt es Offenbarung 12, und es wurde hinausgeworfen der Drache, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und es wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Millionen werden verführt und Millionen werden fallen. Judas Kapitel 1, Vers 3 bis 4. Judas, er warnt vor der Verführung, die kommen wird, wenn der Teufel auf dieser Erde freigesetzt wird. Jetzt ist das, was ihn noch zurückhält. Und die Bibel sagt, das Böse kann nicht kommen, bis nicht das hinweggetan ist, was ihn aufhält. Judas 3 bis 4. Ihr Lieben, das gilt für dich und mich. Du bist auch ein Lieber. Sind wir nicht Liebe? Schau doch deinen Nachbar an, wie lieb die sind, wie lächeln, wie ernst sie gucken. Es ist ein ernstes Thema, aber es ist kein Thema, das uns niederschmettert. Im Gegenteil, wenn das alles geschieht, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben und von unserem aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, auch bei uns und in der Christenheit und überall, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Satan arbeitet mit Täuschung. Und so viel Verführung, wie es heute ist, gab es noch nie. Lasst euch, Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor, vor der Rückkehr des Tages, muss der Abfall kommen. Geschwister, auch das gehört zu der Endzeit, der Abfall. Eine riesige Schar von Heiligen, aber auch eine riesige Schar von Abgefallen. Beides, in der Endzeit geht beides miteinander. So wie bei der Schöpfung, Trennung, Wasser und Luft oder Erde und so weiter, gibt eine Trennung. Und da wird ein großer Abfall sein, der Abfall vom Christentum. Die Kirchen leeren sich und die leeren sich nicht umsonst. Und das erst nach dem Krieg, da waren die Kirchen noch voll. Und der Mensch war immer religiös. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, der Abfall. Und dir heißt es, der Abfall wird kommen und der Mensch der Bosheit wird offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Lasst euch also nicht vorführen, der Abfall muss kommen. Der Abfall von dem christlichen Glauben, die Verwässerung, Verwischung von allem und so weiter. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit. Nun muss der, welcher jetzt auffällt, erst aus dem Weg geschafft werden. Das bist du und ich. Wenn du aus dem Weg geschafft bist. Und deshalb sorgt der Teufel auch dafür, dass die Gemeinde Jesu nicht in den Medien hineinkommt. Damit die Christen ja nicht eine Stimme bekommen. Und nur die Namenschristen, die können dort regieren. Aber in Holland wurde sogar das evangelische Radioprogramm, also Kirchenprogramm von der Kirche abgesetzt. Kein Mensch will mehr hören in Holland. Und das ist die Frage bei uns, bis man hier bei uns die christlichen Radioprogramme absetzt. Braucht man nicht mehr. Kein Mensch will das hören. Obwohl die Menschen Hunger nach Gott haben. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit regt sich ganz schnell. So wie es war in den Tagen von Noah und so weiter, so wird es auch sein Abfall. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Die letzten Dinge, die werden jetzt gerade eingeläutet. Gott wartet auf uns. Der Zug steht bereit. Seit 120 Jahren wird an der Arche gebaut. Seit 120 Jahren gibt es die Pfingstbewegung. Seit etwa 120 Jahren Erweckungsbewegung. Seit 120 Jahren predigen die Leute sich den Mund franzig. Den Evangelisten wie Werner Heukelbach hier bei uns in Deutschland, Billy Graham, der immer wieder noch macht und der sagt ja, als er jetzt dieses Jahr zurückkommt und da waren Tausende zusammen und dann zog in die Arena ein und in New Orleans. Und war noch, obwohl er Parkinson hat, obwohl er nicht der Gesündeste ist, aber er ließ sich nicht nehmen, noch einmal zu predigen. Und immer wieder lässt er nicht in Ruhe und so weiter, predigt er. Ja. Seit der Pfingsterweckung ist die Welt evangelisiert worden, mehr und mehr. Und weißt du auch noch eines, und das muss ich auch hier bekennen und sagen, auch die Juden, es gab noch nie so viel messianische Juden, an Jesus gläubige Juden, die jetzt durch die charismatische Bewegung oder durch die Evangelisation, vor allem so in freie Bewegung, also messianische Juden, und die werden ausgestoßen von anderen Judentum. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber die haben jetzt hier mittlerweile in Deutschland so eine Vereinigung gegründet von messianischen bekennenden Juden. So, ich denke, auch da wirkt der Herr. Der Herr wirkt in den Großkirchen. Es ist erstaunlich. Gleichzeitig, so wie während die Ökumene entsteht und der Teufel sein Reich baut und so weiter, Ökumene, diese Weltkirche, Welteinheitskirche, wo alle in einem Horn blasen, eine Richtung marschieren, alle mitgehen mit Rom und so weiter. Und dann baut Gott seine Gemeinde. Und ich denke, aus all diesen Kirchlein und Kirchen und Gemeinden, die charismatische Bewegung, und Gott hat sein Volk überall. Und vor allem in den Großkirchen. In den großen, evangelische Kirche, katholische Kirche und auch die Juden werden erreicht. Und nicht nur Juden, sondern Moslems. Das gleiche gilt auch für Moslems. Ich habe euch am Sonntag erzählt von diesem Mädchen, ägyptischen Mädchen, die aus dem Sand plötzlich von einem Mann rausgeholt worden ist mit blutenden Händen. Und das war Jesus. Und das war im ägyptischen Fernsehen, jetzt wo Merkel da unten war, lief es diese TV-Show oder das Interview. Das Mädchen wurde zum Leben geholt, wurde erschlagen von einem Verwandten und der Verwandte oder bei der Beerdigung von Verwandten plötzlich steht das Kind mit dem Säugling auf dem Arm und die Mutter auch erschlagen und dann sagt, wie kommst du Kind hierher? Und ich mache das ganz kurz, liegt auf der Kassette von Sonntag drauf. Wie kommst du Kind hierher? Und er sagt, ja, da kam ein weißer Mann mit blutenden Händen, hat uns aus Sand herausgegraben. Wir waren verscharrt, erschlagen und verscharrt. Und da kam ein weißer Mann mit weißen Kleidern und blutenden Händen rausgeholt. Und in dem Interview hat die Journalistin gesagt, das kann nur einer sein als dieser Isa, Jesus. Und jetzt diskutieren die Gelehrten in Ägypten, und in Ägypten ist ja diese Hauptschule des Islam. Jetzt diskutieren sie, kann Jesus gewesen sein oder nicht? Und wir haben so viele Träume von Moslems, wo es Jesus begegnet ist. Also der Herr offenbart sich selbst den Leuten, den Juden, den Christen, den Heiden, den Kommunisten, wem auch immer. Der Herr offenbart sich selbst. Warum? Weil wir in der Endzeit sind. Wir warten auf Jesus. Als Jesus in den Himmel fuhr, blieben die Apostel stehen mit einem irdischen Auftrag. Und dieser Jesus wird genauso wiederkommen, wie er gen Himmel gefahren ist. Und der Herr wird seine Engel senden und sie werden die Erlösten sammeln von allen vier Windrichtungen und dann wird das Reich Gottes zubereitet werden. Dann kommen die Jungfrauen und die werden dem Herrn entgegengehen. dem Bräutigam. Und die, die bereit waren, wurden eingelassen. Und die anderen, die nicht bereit waren. Bist du bereit? Bist du eine kluge Jungfrau? Und was ist der Unterschied zwischen den klugen Jungfrauen und den törichten Jungfrauen? Sie sind alles Jungfrauen, zuerst einmal. Sie alle gehen dem Bräutigam entgegen. Sie alle warten auf den Bräutigam. Und sie alle sind schläfrig geworden, sie sind alle eingeschlafen. Und sie alle haben den Ruf der Herolde gehört. Siehe, der Bräutigam kommt, predigt wie diese hier. Und sie schmücken alle ihre Lampen. Bloß bei den anderen geht die Funzel aus. Kein Öl. Kein Öl. Und dann kommen sie zu den brennenden Heiligen, zu den jungfräulichen Seelen. Gebt uns von eurem Öl, teilt. Jetzt ist christlich, wir müssen ja teilen miteinander, steht in der Bibel. Die haben gesagt, nein. Es wird einen Punkt geben, wo wir als Christen auch den lauen, trägen, gleichgültigen Christen sagen müssen, nein. Wir müssen für unsere eigene Seligkeit sorgen. Jetzt sind wir dran. Jetzt müssen wir mit Furcht und Zittern unser Heil schaffen. Wir können euch nichts abgeben. Geht zum Krämer. Das ist der große Unterschied. Und die gehen zum Krämer. Und dann kam der Bräutigam und die Tür war verschlossen. Und nur die bereit waren. Herr, ich möchte bereit sein. Du. Wir sind die letzte Generation. Ich könnte euch noch einige Punkte aufzählen. Zeichen, die nur unsere Generation erreicht hat. Wir haben die Welt evangelisiert. Wir haben die Erde uns untertan gemacht. Wir sind diese Generation. Und 2007 ist so ein Schlüsseljahr. 40 Jahre nach dem Tag, wo Jerusalem von den Heiden genommen ist. Und da geht die Heidenzeit zu Ende, steht in der Bibel. Wenn die Zeit der Heiden vorbei ist, dann wird Jerusalem von den Juden wieder regiert. Und wir haben die Europäische Union. Weißt du, eine Faustregel gebe ich dir noch ganz schnell mit für deine Prophetie, Auslegung oder Betrachtung. Das Ende kommt zum Anfang zurück. Das Ende kommt zum Anfang zurück. Wenn du Prophetie verstehen willst, verstehe nur diesen Gedanken, das Ende kommt zum Anfang zurück. Wie es am Anfang war, so wird es auch am Ende sein. Dieser Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich. Als Jesus wegging von dieser Erde, da waren Römer Herren über Palästina. Jesus war in Jerusalem. Jerusalem war in jüdischer Hand. Und zwar ganz fest. Pharisäer beherrschen die Stadt. Und jetzt, wir haben das Gleiche. Römer, Europäer. Und das Römische Reich existierte. Das Römische Reich, wir sind ein Teil des Römischen Reiches. Die zehn von Daniel aus seiner Vision. Wir sind es. Das Römische Reich existiert. Und die anderen Reiche auch. Und interessant heißt, lernt am Feigenbaum und an den anderen Bäumen. Jede Nationalität. Und dann ein Volk erhebt sich wie das andere. Die Serben gegen die Kroaten. Albanier, und dann geht's rund um die Welt, und jetzt eben, was in Irak unten ist, die Schiiten und Sunniten und die Kurden und so weiter. Ein Volk gegen das andere. Wir denken, wir vereinen, aber wir trennen mehr, wie wir vereinen. Die Trennung wird immer größer. Und dann die Basken und was weiß ich, welche Völker noch immer, wo sie noch alle existieren. Sie wollen alle ihre Unabhängigkeit. So, fehlt nur noch, dass die Sorben auch noch sagen, wir wollen auch frei werden. Die Brandenburger und so weiter, dieses Verteiltsein. Und die merken plötzlich, das funktioniert nicht. Diese große Vereinigung, Pax Romana, römischer Friede. Wenn das der Fall ist. Und noch etwas, das kommt zum Ende. Kaiser Augustus regierte und diese Pax Romana war. Und sie werden sagen, Friede, Friede. Wir werden sehen, und das kann noch schneller gehen, als du denkst, wie Islam und katholische Kirche und die Ökumene sich vereinigen. Um des lieben Friedens, wenn wir können nicht zulassen, dass dort unten die Leute sich den Kopf einschlagen. Und wir sehen auch jetzt, was die machen. Wo haben die Palästinenser ihren Frieden geschlossen? In Mekka. Die Fatah und die Hamas. In Mekka. Und die anderen werden in Vatikan Frieden schließen. Und die Herrscher, die suchen, die wollen Frieden haben. Die Welt braucht Frieden, aber ohne Jesus gibt es keinen Frieden. Und sie werden sagen, und Leute, wenn sie sagen, Friede, Friede, pack deine Koffer und wandere aus. Denn die Gefahr steht vor der Tür. Und dann werden sie alle nach Israel marschieren. In diesem römischen Frieden. Pax Romana. Ich weiß nicht, was Öl ist. Ich weiß, Heiliger Geist. Aber es ist ein großes Thema. Lass uns aufstehen und lass uns Gott bitten. Und vielleicht lass uns Buße tun, dass wir zu wenig vom Heiligen Geist haben. Dass wir immer nur auf Sparflamme fahren und sagen, das reicht mir. Du, ich sag dir jetzt eines, ich weiß nicht, ob es mir reicht. Und wenn es mir nicht reicht, ich weiß nicht, ob es dir reicht. Wer kann überhaupt selig werden? Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist alles möglich.